Das rote Sofa. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Zweimal werden wir noch wach. Heißer, dann ist genau Weihnachtstag. Der Countdown läuft und sicherlich haben viele von Ihnen heute noch Besorgungen gemacht, sind noch mal schnell in die Stadt Geschenke gekauft, die Einkaufsliste abgehakt. Und viele arbeiten ja auch noch. Sie zum Beispiel, Spitzenköchin und Restaurantbesitzerin Cornelia Poletto. Umso schöner, dass du heute Zeit für uns hast, liebe Cornelia. Okay, schön, dass du hier bist.
Gerne.
Wie sah dein Tag aus?
Mein Tag sah furchtbar aus. Ich habe nämlich noch kein einziges Weihnachtsgeschenk.
Ist nicht dein Ernst?
Bin noch mal in die Stadt gefahren, habe schon über eine halbe Stunde hingebraucht, habe dann Stop and Go eine Dreiviertelstunde über mich ergehen lassen und bin wieder nach Hause gefahren.
Aber hattest du Geschenke im Kopf? Wusstest du genau, was du willst? Oder hättest du jetzt gedacht, du hast die Ruhe, um noch mal zu gucken, was deine Lieben so gebrauchen können?
Nein, das ist das ganz Schlimme, dass ich noch nicht mal so eine richtige, also so ein paar Ideen habe ich. Aber ich habe auch ein paar mehr Geschenke, die ich besorgen muss. Und vielleicht bleibt mir morgen noch ein bisschen Zeit.
Wieso so spät? Du weißt doch, wann Weihnachten ist.
Ich weiß absolut, wann Weihnachten ist. Und ja, weil das ist natürlich jetzt unsere Hochzeit in der Gastronomie. Und da ist so viel zu tun, dass man an die eigenen Geschenke zuletzt denkt.
Ich hatte auch das Gefühl, es ist richtig viel zu tun. Restaurants, viele große Tische, viele Weihnachtsessen, bei euch auch?
Ja, also das ist absolute Hochzeit und vielleicht muss auch so sein. Also ja. Wer in der Weihnachtszeit in der Gastronomie nichts zu tun hat, der macht, glaube ich, was falsch.
Aber ihr habt noch auf, bis wann? Oder
wir haben bis einschließlich morgen noch geöffnet und dann gehen wir in die wohlverdienten Ferien, weil das dieses Jahr auch alles so ein bisschen blöd liegt für uns von den Öffnungszeiten. Und ich glaube, mein ganzes Team freut sich, Weihnachten und Silvester mal frei zu haben.
Bestellungen, gibt es die noch viel, so wie in der Corona-Zeit damals? Oder?
Ja. Wir haben morgen noch einiges an Abholungen und vom Klassiker Ente Gans bis zur Pasta und große Fische, kleine Fische. Also es ist morgen nicht langweilig.
Ne? Okay, und dann endlich irgendwann Löffel abgeben im Sinne von in Restaurant zumachen und zu Hause.
Genau.
Köchelst du da auch noch?
Ja. Ich werde Silvester auch kochen. Ich habe mich sehr gefreut, weil zwei Mitarbeiterinnen von mir haben heute schon die Silvester-Ravioli fürs Palazzo gemacht. Und dann habe ich gefragt, oh, könnt ihr mir noch 9 kleine Portionen mehr machen? Also Pasta ist gesetzt. Dann gibt es einen großen Fisch bei uns und ich mache einfach ganz viele kleine Beilagen dazu.
Wir mussten gerade beide schmunzen bei den alten Bildern. Ne? Vor allem meine Tochter da noch ganz klein. Die ist mittlerweile längst in London und studiert, die da auf der Anrichte saß, ne? Auf der Küchentheke.
Hat sie ganz oft gemacht. Nachmittags, wenn ich Pasta gemacht habe fürs Restaurant, dann hat sie immer so ganz vorsichtig das Mehl draufgeworfen und sich das genau angeguckt.
Hast du keine Angst gehabt so mit dem heißen, kochenden Wasser und Schaffenmessern?
Also das ist nur Arbeitsfläche, deswegen war das natürlich nicht gefährlich. Aber so in der Nähe vom Herd habe ich sie nicht gehabt.
Hat die denn dein oder euer Kochgen?
Sie kocht wirklich wahnsinnig gerne und nicht von Anfang an. Das hat sich erst so entwickelt, seitdem sie von zu Hause weg ist und selbstständig sich natürlich auch etwas zubereiten muss und merkt plötzlich, dass es ihr immer mehr Spaß bringt.
Ja, guck mal, kann auch was
also
werden.
Es ist noch nicht zu spät, Paula.
Es ist ja sowieso nie zu spät. Ne? Das muss man nochmal ganz klar jetzt auch für alle Zuschauer und Zuschauerinnen sagen. Man kann immer noch anfangen mit dem Kochen.
Ja, also ich sage immer, jeder, der gerne isst, kann auch kochen lernen. Also.
Es ist nur eine Sache von Interesse und sich mal damit beschäftigen.
Ja, vor allen Dingen, das Kochen ist ja auch so, wenn man jeder Mensch hat ja Lieblingsgerichte und wenn man sich da langsam herantastet, die zuzubereiten und dann so die ersten Erfolgserlebnisse hat, dann fängt es einen richtig, richtig Spaß zu bringen.
Aber man muss sagen, es gibt Leute, die lesen ein Rezept, machen alles nach Rezept und es schmeckt irgendwie wirklich nicht besonders gut. Und es gibt Leute, die brauchen gar kein Rezept, die haben das einfach so im Feeling und werfen wild durcheinander.
Also ich glaube, keiner hat es einfach nur so im Feeling. Also es ist natürlich auch ein bisschen, wie es zu Hause vorgelebt wird. Wurde zu Hause immer frisch gekocht, so wie bei meinen Eltern zum Beispiel, dann ist das toll. Aber dann kann man wirklich ausprobieren und merkt, dass man immer besser wird. Und dann kann man sich auch langsam von den Rezepten lösen und ein bisschen kreativ werden.
Du hast angefangen, natürlich Ausbildung, alles gemacht, aber dann dein erstes Restaurant hast du zusammen mit deinem Mann geführt, im Remigio, haben wir auch gerade gesehen. Und ihr habt euch irgendwann getrennt, seid aber freundschaftlich verbunden. Und jetzt nach wie vielen Jahren?
Ich habe
Spaß, kocht ihr
weil wir haben gerade 25-jähriges Jubiläum gefeiert.
Vom Restaurant damals.
Das ist unser erstes Restaurant, haben wir 2000 eröffnet. Und dann habe ich, als ich mich so an alle Mitarbeitenden gewendet habe, habe ich gesagt, und Remigio, auch bei dir ist die Probezeit jetzt vorbei. Nach 25 Jahren hast du einen Job bis ans Ende deines Lebens. Übrigens, herzlichen Glückwunsch, er hat heute Geburtstag.
Ach, guck mal, auch noch. Ja, herzlichen Glückwunsch dann auch von uns. Und wir haben gerade hier dieses schöne Foto. Ihr wart nämlich zusammen in der NDR Talkshow. Das war für ihn Premiere. Ich meine, du bist oftmals in Shows, kochst selbst, bist bei uns zu Gast in der Talkshow. Und diesmal zusammen, wie war das für euch, so zusammen da zu sitzen?
Ich glaube schon, dass Remigio am Anfang ein bisschen aufgeregter war als ich. Aber das hat sich ziemlich schnell gegeben. Und ich glaube, es hat ihm sogar richtig Spaß gemacht, ja.
Wie ist es denn, wenn man so nach so vielen Jahren wieder zusammenkocht? Ich meine, es gab ja Gründe, warum ihr euch getrennt habt und jetzt
ja, klar.
Nein, kocht also, ihr wieder zusammen.
Erstens mal haben wir eine gemeinsame Tochter miteinander. Ja. Und zweitens mal haben wir beide die Liebe zur Gastronomie. Und Remigio ist für mich einfach einer der allerbesten Gastgeber in ganz Hamburg. Und nachdem er sich dann von seinem Partner getrennt hat und nicht mehr die Weinbar machen wollte, habe ich gesagt, mein Gott, warum sollten wir es nicht einfach probieren? Weil das, was uns auch auseinandergebracht hat, das ist einfach hart, wenn man 24/7 unter einem Dach
und Sterneküche.
Und Sterneküche hat, dann gibt es eigentlich kein anderes Thema als dieses Restaurant. Mhm. Und heute sagen wir abends Tschüss und gehen getrennte Wege und haben viel mehr Leichtigkeit in unserer Zusammenarbeit.
Und diese Aufgabenteilung, die ihr damals schon hattet, du Chefin der Küche, er Chef des Restaurants, sag ich mal, Gastgeber, die habt ihr beibehalten?
Die haben wir beibehalten und ich bin selbst verwundert, dass ich mich wirklich eigentlich gar nicht einmische in seine Arbeit, weil er macht es einfach fantastisch und ich konzentriere mich auf die Küche und das ist perfekt.
Wahrscheinlich ist das das Geheimnis.
Ich glaube,
ja. Anderen machen lassen und vertrauen, dass auch er oder sie es gut macht.
Ja, also ich bin ja auch so eine schlimme Perfektionistin und ich mische mich auch gerne überall ein und irgendwie habe ich jetzt den Respekt, das nicht mehr zu tun und das ist, glaube ich, wirklich das.
Guck mal, das ist doch dann schön. Zu seinem Geburtstag, zum 25-jährigen Dienstjubiläum quasi. Toll, dass ihr das so geschafft habt. Ist ja nicht selbstverständlich, ne? Auch so ein Patchwork-Kind zu kriegen. Wir haben mal unsere Zuschauer, Zuschauerinnen gefragt, was so auf den Tisch kommt. Hier Ihre Antworten.
Darf ich Sie fragen, was essen Sie Weihnachten?
Kartoffelbrei und schlesische Weißwurst und Sauerkraut. Das habe ich von meiner Großmutter so kennengelernt und das haben wir so übernommen.
Der Karpfen soll ja Glück bringen. Die Linsensuppe soll fürs nächste Jahr, dass man gesund ist und Geld hat. Das ist der Brauch hinter der Linsensuppe.
Aber das Wichtigste, wie immer, ist zusammen sein.
Wir kommen aus Polen und da gibt es immer Pierogis, also so typische polnische Hausmannskost eigentlich, genau.
Ich bin hier in Deutschland und Bratwurst ist typisch deutsch.
Kartoffelsalat und Würstchen, denke ich.
Das oder Grünkohl. Grünkohl ist immer gut. Ich denke mal Grünkohl, ja.
Heiligabend, da gibt es Zungenragout. Ich komme aus der Altmark und da ist es üblich.
Einfach gemeinsam sein, gemeinsam eine schöne Zeit verbringen, alle zusammenkommen, das eigentlich hauptsächlich, ja.
In der Kindheit war das eher Ente und Gans und dann wurde die Familie größer und dann wurde Graf Lachs entschieden, weil es einfach vorbereitet werden kann und man dann am 24. Zeit hat für die Familie.
Ist doch erstaunlich, wie unterschiedlich, ne? Das ist, was da überall auf den Tisch kommt.
Ja, es ist tatsächlich
von allem was dabei. Oft so eine regionale Verwurzelung, wo man herkommt, wie man es schon als Kind gemacht hat. Das ist viel Tradition, Weihnachtsessen.
Stimmt, bei uns gab es zum Beispiel immer Fondue Weihnachten.
Fleischfondue.
Ja.
Gibt es bei uns heute noch. Ich kenne gar nichts anderes.
Also ich finde ja Fondue auch super. Ich finde es allerdings besser für Silvester, weil das ist nicht so schwer und hat eine Leichtigkeit und dauert halt auch ein bisschen, weil Silvester hält man ja schon mal ein bisschen länger durch.
Da habe ich einen Tipp für dich. Da gibt es bei uns Fischfondue. Das ist köstlich. Ja. Also das ist gar nicht so bekannt, aber mit tollen so japanischen Soßen und so. Ja. Das ist, man sitzt lang und ist, wie du sagst, leicht.
Stimmt.
Also von daher gibt es ja viele Möglichkeiten. Weihnachten geht es natürlich nicht nur ums Essen und Beisammensein, sondern auch darum, an die zu denken, denen es nicht so gut geht. Und du, Cornelia, machst das ja praktisch das ganze Jahr und kümmerst dich um Kinder mit Atemnot. Du bist seit über 10 Jahren Schirmherrin des Lufthafens am Altonaer Kinderkrankenhaus. Und Katharina Hafemann war dort und hat Lisa und ihre Mutter Jasmin kennengelernt.
Atmen. Für die meisten so selbstverständlich wie ein Herzschlag. Für Lisa ist jeder Atemzug Arbeit. Die 11-Jährige hat eine seltene Erkrankung, die ihre Muskeln schwächt. Alle 6 Monate kommt sie mit ihrer Mutter zur Kontrolle hierher. In den Lufthafen des Altonaer Kinderkrankenhauses.
Lisa, magst du eine kleine Pause an der Beatmung machen? So ein bisschen dich kurz erholen kannst. Welche Maske möchtest du haben? Die kleine oder die große?
Die Atmungstherapeutin und Lisa kennen sich seit 8 Jahren, seitdem es diese in Deutschland einzigartige Station gibt. Hier können langzeitbeatmete Kinder dauerhaft leben oder ambulant betreut werden, so wie Lisa.
dieses Größerwerden finde ich so schön. Also man fängt an, die sind so ganz klein und so ganz muckelig und dann startet man so von ganz vorn. Und mit jedem Jahr, wo man sich wieder sieht, sind sie irgendwie größer, selbstständiger, selbstbewusster oft und irgendwie angekommen in dem ganzen Setting.
Lisas Ankommen in diesem besonderen Alltag war nicht leicht. Sie kommt mit einem seltenen genetischen Defekt zur Welt. In der Fachsprache heißt die Erkrankung Röhr 1. Luft holen, greifen, schlucken, das alles funktioniert über Muskeln. Dafür ist Lisa zu schwach. Deshalb braucht sie, inzwischen hauptsächlich nur noch nachts, ein Beatmungsgerät. Trotz ihrer Erkrankung hat Lisa in den vergangenen Jahren große Fortschritte gemacht.
Essen.
Das ist sie selbst ganz stolz trinken. Drauf. Essen und trinken, ja. Also, ja, pass auf, ich helfe dir. Dass sie halt selbst ganz stolz drauf ist. Es fing damit an, dass sie. Also, sie hat eine ausgeprägte Schluckstörung. Als Baby hat sie gar nichts wirklich zu sich genommen. Und ich habe sie immer mit an den Tisch gesetzt und habe sie eben Brötchen schmieren lassen, ob sie es gegessen hat oder nicht. Jetzt ist sie tatsächlich selbstständig. Seit ungefähr 8 Wochen.
Die Nacht über wurden Lisas Atmung und Sauerstoffwerte überwacht. Jetzt ist gleich Visite und die Ergebnisse kommen.
So, Lisa, ich habe gerade schon kurz nachgelesen. Das scheint alles ganz gut zu sein bei dir im Moment, oder? Gibt es irgendwelche Probleme? Alles klar, die Maske passt gut?
Ja.
Die Beatmungsgeräte sind moderner geworden, sie sind ein bisschen besser auf den Patienten abgestimmt. Es gibt immer mehr Möglichkeiten. Allerdings muss man sagen, dass die Kindermedizin da immer ein bisschen runterfällt, da es einfach sehr viel mehr Erwachsenenmediziner gibt und wir dann immer ein bisschen basteln müssen. Also für uns wäre es wünschenswert, dass mehr Firmen sich auch auf Kinder einstellen, dass wir da das Passende finden.
Nein, also wir sind auch ganz zufrieden mit der Beatmung. Wenn das für dich passt, würden wir alles so belassen. Wir mussten nichts umstellen.
Ach, schön. Und dann dürftest du heute schon wieder nach Hause. Wir würden dich in einem halben Jahr wiedersehen, wenn nichts ist dazwischen. Sonst meldet ihr euch vorher.
Auf jeden Fall. Ja. Dürfen wir früher nach Hause. Schön.
Sehr gut.
Die Geräte kommen alle wieder mit nach Hause. Ein Koffer voll mit Maschinen und Schläuchen, ohne die Lisa nicht leben kann. Auch die Zimmerdeko haben sie mitgebracht.
Lichter sind halt gerade jetzt in der Jahreszeit, aber auch sonst immer schön. Deswegen ja, nehmen wir unsere Gemütlichkeit jetzt wieder ab.
Rund 2000 Säuglinge, Kinder und Jugendliche sind in Deutschland auf eine Langzeitbeatmung angewiesen. Lisa ist eine von ihnen. Im Lufthafen bekommt sie nicht nur medizinische Versorgung, sondern auch die Chance auf ein möglichst selbstbestimmtes Leben.
Die Ecke und dann können wir noch Tschüss sagen.
Tschüss,
bis zum nächsten Mal.
Ja, sehr berührend, so ein Schicksal. Und vielen Dank an Lisa und ihre Mutter, dass sie die Geschichte mit uns geteilt haben und für diese Offenheit und das Vertrauen. Und du kennst die Familie und kennst auch noch ganz andere Fälle, weil du eben dich schon so lange dort engagierst. Warum ausgerechnet dort bei diesem Thema?
Das ist wirklich durch einen Stammgast von mir zustande gekommen, der mir überhaupt das Altonaer Kinderkrankenhaus vorgestellt hat. Da gab es noch gar nicht die Idee, denn das ist ja das große Problem, dass es eben so wenig Einrichtungen für Kinder gibt. Und so ist dieses wunderbare Lufthafen entstanden und das sind einfach unfassbare Schicksale und es ist so toll, weil es hat überhaupt nicht so diese Krankenhausatmosphäre. Die Zimmer, genauso wie Sie es da gerade gesagt haben, man bringt einfach seine persönlichen Dinge mit, die Eltern können damit schlafen. Jedes Zimmer hat eine kleine Terrasse oder Balkon. Also das ist einfach so ein Wohlfühlort, der für diese Kinder natürlich lebensnotwendig ist.
Mhm. Und weil du dich so mit ganzem Herzen engagierst, möchten dir die Menschen, die dort arbeiten, die Leiterin, gerne mal was sagen.
Liebe Cornelia, ich möchte noch mal diese Gelegenheit nutzen, dir ganz herzlich Danke zu sagen. Seit 17 Jahren arbeiten wir ganz intensiv zusammen. Ich kann mich gut erinnern, wo du 2008 zugunsten des Lufthafens einen Teil deines Mittagstisches gespendet hast und damit den Kick-off für die Errichtung des Lufthafens gelegt hast. Dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar. Auch für die vielen anderen wunderbaren Aktionen, die du mit unseren Kindern hier gestaltest. Sei es Plätzchen backen, sei es singen, sei es vorlesen. Du bist immer für uns da. Das finden wir großartig und wunderbar.
Christiane Dienhold, die Leiterin des Lufthafens. Aber das ist auch eine Menge, was du machst.
Ganz ja, toll. Das ist einfach, das ist so toll. Und da kommt auch so viel zurück. Und ich finde es ja auch immer wichtig, dass wir, ich weiß, es gibt sehr viele Schicksale auf der ganzen Welt, aber ich finde es auch toll, dass ich eben in meiner Stadt Hamburg etwas gefunden habe, was mir auch so viel Spaß bringt. Und es gibt immer wieder Menschen, die mich darauf ansprechen und sagen, oh, das ist toll, ich bin durch dich darauf aufmerksam geworden. Und ich meine ja immer, wenn jeder ein bisschen was gibt, dann kann man was bewegen. Und der Lufthafen ist zum Beispiel ein tolles Beispiel.
Ich habe gehört, dass du auch teilweise Einnahmen aus Palazzo dort spendest.
Ja, wir haben ja einmal im Jahr organisieren wir eine großartige Charity-Gala, die 1:1 ans Altonaer Kinderkrankenhaus geht. Und prominente Kellnerinnen und Kellner. Heute hatte Johannes B. Kerner zugesagt und mein Freund Tim Melzer. Also es werden ein paar tolle Promi-Kellnerinnen und Kellner dabei sein. Und dann sind auch oft Patientinnen und Patienten da mit ihren Eltern und das ganze Krankenhaus, die Ärzte sind mit eingeladen und es ist immer ein toller Abend.
Wir sehen hier gerade schon Bilder vom Palazzo. Das ist ja so ein Dinner-Spektakel. Vielleicht, guck mal, Dagmar Berghoff hier auch zu Gast. Vielleicht sagst du ein bisschen für die, die noch nicht da waren. Ich meine, das gibt es jetzt ja schon im 10. Jahr auch. Da ist dieses Jahr Jubiläum, also das Jahr deiner Jubiläen. Was genau passiert da?
Man muss sich das so vorstellen, das ist ein wunderschönes altes Spiegelzelt, wo es jedes Jahr ein wechselndes Programm mit ganz tollen, unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern gibt. Ich bin der kulinarische Kopf des Palazzo-Zeltes in Hamburg und jedes Jahr ein Menü kreiere für meine Gäste. Und man hat einfach so 3,5 Stunden ist man in einer anderen Welt. Man hat eine tolle Show, man hat Live-Musik, man hat auch ein ganz gutes Essen. Dazu ein schönes Menü und das lässt einen vieles vergessen und man kann jetzt natürlich auch noch Gutscheine verschenken, wenn jemand wie ich noch keine Geschenke hat. Also das ist zum Beispiel
März, ne?
Gibt's das, wir laufen tatsächlich noch bis 8. März.
Also ich war mal da, ist ja viel Akrobatik, ist fast wie so eine Mischung aus Zirkus und Essen. Und
aber es ist nicht so anstrengend. Also es fährt wirklich auch während des Essens alles ein bisschen runter. Und man hat angenehme Musik, man kann sich unterhalten. Also es ist auch ein toller Platz für Weihnachtsfeiern. Weil gerade wenn man so das ganze Jahr zusammenarbeitet in irgendeiner Firma oder Unternehmen, dann ist plötzlich Weihnachtsfeier und alle haben sich nicht mehr so viel zu erzählen und dann ist das ein sehr guter Mix, wo man einfach mal auch nichts sagen muss.
Schöne Erlebnisgastronomie und du musst ja richtig für 350 Leute da kochen. Also das ist ja ganz anders, als was du sonst im Restaurant machst, nehme ich an. Wird das alles vorbereitet
das ist auch,
oder kochst du da vor Ort?
Nein, das ist auch die große Herausforderung. Ja, wir haben, also man muss sich das vorstellen wie ein Pop-up-Restaurant. Wir haben einen Container oder mehrere Container hinter dem Zelt, wo wir unsere Küche haben. Mein Küchenchef ist auch schon das 8. Jahr dabei, Kay war der das großartig macht und wir kochen und vorbereiten dort alles und dann wird es hinterher übers Fließband, jeder weiß genau, was er für einen Handgriff zu machen hat, angerichtet und rausgetragen zu den Gästen.
Kochen ist eben auch Organisation und
das
wir
stimmt.
haben auch schon was für dich organisiert, wenn du gerne mitkommst in die Küche. Denn hier wirst du uns heute zeigen, wie wir eine schnelle, besondere Pasta machen können.
Ja, ich habe mir einfach überlegt, Inka, es ist ja immer wieder das Gleiche. Wir haben es auch im Vorgespräch gerade gehabt. Es bleibt Ente ganz übrig oder auch der klassische Braten, der ja auch toll ist zu Weihnachten, weil er sich toll vorbereiten lässt. Und dann hat man die Reste. Da ist noch ein bisschen Rotkohl, da ist noch ein bisschen Ente. Und ich habe gedacht, ich mache daraus noch mal ein richtig neues Gericht mit deiner Hilfe. Heißt, diese Tagliatelle, die können wir hier gleich jetzt in das schon kochende Wasser, ganz wichtig, Pasta immer ins kochende Wasser.
Und viel Salz.
Und
mehr als man denkt.
Kräftig salzen, genau.
Ja, oh, guck mal, wow.
Guck mal hier.
Das war aber richtig heiß.
Da kriegt sogar der NDR her.
Ja, wir haben auch gedacht, ein bisschen Erlebnisgastronomie, ne? So Palazzo im Kleinen. Und du nimmst jetzt Tagliatelle, kann man auch andere Nudeln nehmen?
Ja, ich hatte im Rezept habe ich Bucatini geschrieben. Also einfach eine.
Die sind hier,
die sehen so aus, die dicke Spaghetti, Spaghettoni. Ich habe jetzt mal hier die Tagliatelle, weil die auch ein bisschen schneller fertig sind. Und da lass die jetzt hier einfach köcheln. Und jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen die Ente klein zu schneiden.
Ja.
Ich habe auch noch ein bisschen Soßenrest dabei.
Das heißt, während du fängst wirklich erst an, du hast zwar alles hier, Mise en place, aber du fängst jetzt erst an mit der
Genau, also Soße das ist mit. Das Schöne. Ich finde, Reste essen sollte ja auch schnell gehen.
Mhm.
Das heißt, ich werde jetzt hier auch schon mal ein bisschen Druck aufbauen auf meine Herdplatte.
Also, sobald man in einer fremden Küche ist, ne, muss man sich erstmal eingewöhnen.
Das stimmt, obwohl es die gleichen sind wie bei der Küchenschlacht. Hier habe ich noch so ein bisschen gemischte Pilze mitgebracht. Wenn du Lust und Zeit hättest,
ja, Inka,
könntest du hier gerade so die Enden abschneiden. Das ist einfach ein bunter Mix, den wir hier so, das sind Kräuterseiten.
Da kann man auch alles Mögliche an Pilzen nehmen, was man so da
alles
hat.
Alles Mögliche an Pilzen nehmen. Und ich würde mich parallel darum kümmern, die Ente ein bisschen klein zu schneiden.
Dann schnibbelst du die und zupfst die Ente. Ich mache die Pilze. Also wir haben jetzt ja uns entschieden, heute hier ein Resteessen quasi zu machen, was man natürlich auch zur Hauptspeise machen kann. Es riecht köstlich, sieht toll aus. Was ist da jetzt drin, Cornelia, für alle nochmal?
Ich habe die Ente
die hast
einfach
du mit Haut,
abgezupft vom Knochen alles, und einfach runtergeschnitten.
Ja.
Habe das Ganze auch erstmal ohne Fett heiß werden lassen.
Ja.
Dann hast du schon ein paar Buchenpilze geputzt. Jetzt kommen noch ein paar Kräuterseitlinge dazu. Dann habe ich etwas von dem Rotkraut auch schon dazu genommen, also das, was vom Tag vorher übrig geblieben ist. Tagliatelle kocht hier.
Ja.
Da kann man zwischendurch mal probieren.
Gibt es bei dir so den Trick? Sagst so,
an die Wand werfen.
Machst du immer so, stimmen meistens die Angaben auf den Packungen? Kann man sich darauf verlassen?
Ja. Also die Angaben auf dem Packen können wir immer verlassen und sogar sehr al dente, weil die Italiener, wissen wir ja, mögen es auch sehr al dente. Also deswegen kann man sich danach immer sehr gut
rücken. Und es gart immer ein bisschen nach, ne? Auf die Nudeln.
Das darf man nämlich nicht vergessen, dass man wirklich noch ein paar Minütchen braucht, bis es dann wirklich noch mal in den Sugo kommt, abgeschmeckt ist, vielleicht noch ein paar Kräuter am Ende dazukommen.
Was schnippelst du für Kräuter rein?
Ich habe jetzt nur ein bisschen Petersilie. Wir können so ein paar kleine Thymian-Blättchen kann man auch noch mit abzupfen und einfach hier so mit reingeben. Mhm. Und dann wird das Ganze...
Ist ja mal gleich toll, ne? Thymian.
Ja, ja, ist super.
Rosmarin und Thymian sind meine absoluten Favoriten. Achso, wir müssen noch Radicchio noch, kommen wir auch noch rein, ne?
Radicchio.
Was sagst du, Radicchio, ist das richtig?
Ja.
Ah, okay.
Radicchio, guck mal. Genau, den schneidest du einfach ein bisschen in Streifen. Das ist ganz schön, weil wir löschen jetzt hier das Ganze mit ein, zwei Löffelchen eines guten Aceto Balsamicos ab. Dann habe ich hier noch etwas restliche Bratensoße.
Willst du die in der Mitte auch noch mal schneiden oder willst du sie ruhig so groß?
Das reicht.
Okay.
Mehr brauchen wir nicht.
Was nimmst du jetzt für eine Soße?
Das ist die Entensoße, die restliche, die übrig geblieben ist. So, und jetzt braucht es auch nur einmal aufzukochen. Jetzt nehmen wir hier schon die Temperatur komplett raus und dann geht die Pasta direkt, nicht abschrecken, gleich hier rein, wird durchgeschwenkt.
Und auch ein bisschen Pastawasser?
Der Radicchio. Ja, ein bisschen Pastawasser kann man auch noch dazu.
Du bist ja wirklich, wenn ich das mal so sagen darf, eine Pasta-Queen. Ne? Also alle Pasta, die ich von dir bis jetzt gegessen habe, sind sowas von lecker. Wo hast du irgendwie auch das Know-how für diese italienische Pasta her?
Also es war nicht nur der Italiener, den ich irgendwann geheiratet habe.
Hätte ich jetzt vermutet.
Ich habe meine Ausbildung ja bei Heinz Winkler gemacht, damals 3-Sterne-Koch, leider zu früh gestorben in Aschau im Chiemgau. Und der war Südtiroler, obwohl seine Küche sehr französisch war. Und ich fand die italienische Küche einfach immer so toll, weil sie diese Leichtigkeit hatte, weil sie die Liebe zum Produkt hat. Und ich glaube, es gibt kaum Menschen, die nicht jeden Tag Pasta essen können.
Sie ist auch gewählt worden, hast du mir gerade erzählt, zum Kulturerbe.
Ich bin ganz stolz, obwohl ich ja gar keine Italienerin bin, ne? Aber der Name, den habe ich mir ja angeheiratet immerhin und die Liebe zur Küche oder zur italienischen ist da. Nein, die italienische Küche ist gerade ausgezeichnet worden zum immateriellen Weltkulturerbe der UNESCO.
Und, muss ja einen Grund haben.
Ja,
ne?
Weil da ist einfach, ob das hier der wunderschöne Parmigiano Reggiano ist, ob das der Aceto Balsamico di Modena ist. Alles wird genau geschützt, es ist genau festgelegt, wie sie produziert werden müssen, nach welchen Vorgaben, aus welcher Region. Und da können wir uns manchmal noch eine Scheibe von abschneiden.
Du, aber gerade weil du sagst, das Aceto, das gibt es ja wirklich in der Preisklasse von Discount bis, weiß nicht, 25 Euro, so ein kleines Fläschchen. Mhm. Macht es einen Unterschied?
Ja, klar.
Auch beim Kochen? Ja, man sagt ja so wie bei Rotwein, da kann ich einen günstigen nehmen zum Verkochen.
Nein, also man kann ja nicht erwarten, wenn ich mit dem Tetrapack Wein koche, dass ich daraus eine Soße bekomme, als wenn ich ein Mouton Rothschild oder so mit hin. Man muss nicht mit Mouton Rothschild kochen, ja?
Ja.
Aber natürlich sollte der Wein wenigstens schmecken.
Und so auch
und
der
genauso
Essig.
Ist es, auch wenn ich einen einfachen Salat mit einer schönen Vinaigrette zubereitet, wenn der Essig einfach so sauer ist, dass ich das Gefühl habe, das ist Essigessenz, die ich zum Entkalken für mein Wasser annehme, dann kann da nichts Gutes draus werden.
Auch bei den Nudeln. Ne? Es gibt ja so welche aus dem Kupferkessel und eben die ganz normalen Hartweizen-Grieß-Nudeln aus dem Supermarkt. Auch da gibt
auch
es Unterschiede.
Auch da gibt es sehr, sehr große Unterschiede.
Frische Pasta oder die aus der Tüte?
Also ich sage jetzt mal bei den Getrockneten, sowas wie die Tagliatelle, die Bucatini, da gibt es ganz tolle Pasta-Manufakturen, ist jetzt auch nicht abartig teuer, wo man sich die Arbeit sparen kann. Aber gefüllte, also handgemachte Ravioli, Tortelli, das ist natürlich was
anderes. Und zum Fest dann vielleicht lieber mal die Produktklasse 1 höher nehmen, die, als genau, die man sonst nimmt.
Sie sollten immer eine schöne, raue Oberfläche haben.
Weil dann die Soße besser haftet.
Genau. Und früh genug rausnehmen.
Ja.
Und das mache ich jetzt hier mit unserer Tagliatelle. Die geht direkt da rein.
Also
machst
kein Nudelwasser erst noch mal in die Pfanne, sondern du nimmst die schön nass.
Genau, aus der die, das, was die da raustropft, reicht völlig aus.
Das sieht doch schon toll aus.
Und jetzt kannst du ein bisschen was von dem Radicchio.
Also das machst du ganz
Sträume so einfach
dass
damit so drüber.
Genau,
das soll, so schön, das soll eine schöne Frische bringen, weil die Ente ist ja jetzt auch nicht gerade eins der leichtesten Sachen.
Ja.
Und ein bisschen Petersilie habe ich schon drin. Dann kann man noch mal eine kleine Runde gemahlenen Pfeffer draufgeben.
Ja.
Und dann
Salz braucht es nicht mehr, weil ist schon
das Ganze einfach so durchgeschwenkt.
Ja.
Und noch mal abgeschmeckt und dann kann man das direkt servieren. Sieht und wer mag. So,
ach, ich freue mich. Ich war ja an den Tagen, wenn ich weiß, es ist eine tolle Küche, kommt wie du, gehe ich ja nicht in die Kantine. Ne?
Ja.
Da hatte ich schon Leftovers.
Die hatte auch gerade zu.
Hast du versucht, mal bei uns schnell ein Sandwich zu kriegen? aber die, weil wir gerade Reste essen sagen, ne? Was ich ganz toll finde, dass du mittlerweile im Restaurant immer nach ja, so einem Doggy-Bag fragen kannst, ohne dass du dich schlecht fühlen musst. Ne?
Absolut.
Das ist mittlerweile bei euch doch auch ganz normal, dass Leute das
ganz,
essen,
ganz
was sie nicht schaffen, mitnehmen. Ne?
Nein, nein.
Und ist der Koch oder die Köchin auch nicht beleidigt, wenn man jetzt sagt, packen Sie mir doch bitte noch ein, das esse ich zu Hause auch.
Ich nehme das eigentlich als Kompliment.
Ja.
Also ich finde es einfach super. Ein bisschen Salz fehlt noch. Und ansonsten könnten wir das gleich anrichten.
Herrlich. Und werden wir das hier anrichten und auf die Teller tun und dann gleich verköstigen auf dem Sofa, sage ich Ihnen noch, was Sie machen können, wenn Sie am zweiten Weihnachtsfeiertag ein bisschen Luft und Zeit haben, dann gucken Sie NDR Fernsehen, 20.15 Uhr. Da kommt nämlich eine ganz tolle Dokumentation über Musicals. Vor allem, also wenn Sie Musical-Fan sind, die Faszination Musical, da erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen. Sieht toll aus.
Ein Panzer fährt durch meinen Kopf. Mein Bruder steht vor mir.
Ja, was hat er denn? Was will er denn?
Proben an der Stage School in Hamburg. Grundschullehrer Marek Blass hat seinen Job geschmissen, um Musicalstar zu werden. 3 Jahre ist er jetzt noch mal Auszubildender.
Die Toten sind noch nicht begraben.
Text, Text, Text. Radikal, an der Wurzel. Radikale Liedinterpretation, mein Lieber. Mhm. Nicht hier, nicht irgendwie Schweif, Schweif drumherum.
Mein Alter baut schon wieder Waffen.
Die Ausbildung an sich ist schon sehr hart. Eigentlich ist man wirklich rund um die Uhr 24/7 mit dieser Ausbildung beschäftigt und mit dem Traum, Musicaldarsteller zu werden.
In den 90er Jahren beginnt der Musical-Boom mit Cats. Die damaligen Erwartungen an die Hauptdarstellerin Angelika Milster waren gewaltig.
Du, kleine Angelika, kommst jetzt aus Berlin und jetzt sollst du das Lied singen. Ich stand vor dem Theater und dachte, ich habe Angst.
Seit Cats ist der Musical-Boom ungebrochen. Das Phantom der Oper sehen 6,8 Millionen Zuschauer in der Hansestadt. Die Mamma Mia-Texte werden für die Shows in Deutschland extra übersetzt. Und 1,5 Millionen Zuschauer erleben die Eiskönigin. Und natürlich der König der Löwen, der im nächsten Jahr sein 25-jähriges Jubiläum feiert. Alexander Klavs spielt über 15 Jahre lang den Tarzan und prägt die Musicalstadt mit.
Hamburg ist der deutsche Broadway und weltweit die drittgrößte Musicalstadt der Welt.
Musicalstars wie Willemann Verkaik oder Bene Montero durfte der NDR Backstage filmen.
Magic.
Hier wird der Brasilianer Montero zu Michael Jackson. Der Musicalbetrieb braucht ständig Nachwuchs. Der NDR hat über viele Monate 2 Musicalschüler an der Stage School in Hamburg begleitet.
Es ist halt jeden Tag eine neue Art von Belastung. Aber ich meine, so wird es später im Job auch sein. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir jetzt hier in der Ausbildung schon so darauf vorbereitet werden.
Es braucht wirklich Willen, starke Willenskraft, das durchzuhalten. Das Leben, was einen erwartet, ist das Erfüllendste und das Härteste.
Ihr erstes Etappenziel? Das Semesterfinale. Ein erstes eigenes Musical aufführen. In diesem Jahr ist es The Prom.
Die Faszination Musical, Freitag, 20.15 Uhr, hier bei uns im NDR Fernsehen. Und ich freue mich, dass ich jetzt probieren darf.
Ich auch.
Vielen Dank, dass du für mich, für uns gekocht hast, liebe Cornelia. Wer kocht bei euch zu Hause?
Ja.
Du dann auch.
Die immer kochen. Das hat Paul Bocuse schon vor vielen Jahren gesagt. Also, ja, ich.
Du. Und dann macht aber der Mann die Küche, oder wie macht
ihr
das?
Rüdiger macht es super. Der ist eine ganz, ganz, ganz tolle Küchenhilfe. Und Paula hat mir aber auch versprochen, dass sie dieses Jahr mich etwas unterstützt.
Ja, ich finde es immer ganz schön, wenn so die Aufgaben verteilt werden und man dann ruhig auch so ein kleines Schlachtfeld hinterlassen darf und der Mann hinter einem
auch sehr schön
wegwischt, ne?
Ja.
Und die Spülmaschine füllt und nachher wieder ausräumt. Übrigens, bei mir wird die Spülmaschine ja viel voller als bei meinem Mann, ne? Bist du auch so eine Königin der Spülmaschine? Warte mal, jetzt muss ich mal probieren.
Man muss es, auch da eine gewisse Ordnung
haben. Das stimmt. Köstlich. Der Parmesan am Ende ist auch noch mal toll.
Ja, der gibt noch mal so einen.
Und dieses knackige Radicchio. Ich finde, Radicchio ist ein bisschen unterschätzt. In der italienischen Küche wird der viel öfter verwendet als
bei uns.
Das stimmt.
Und jetzt hat er vor allen Dingen auch Saison. Also sowieso die ganzen Bittersalate, auch Castelfranco, ein super leckerer Salat, Radicchio. Und das
sehr gesund, viel Vitamin C drin. Ja. Ganz köstlich mit den Pilzen und so ein bisschen Umami-Geschmack. Also was sehr lecker. Bist du eine herzhafte oder, wenn du es dir aussuchen kannst, eher süß?
Lieber salzig. Also wenn ich am Ende eines schönen Menüs gefragt werde, ob ich lieber Käse oder ein Dessert esse, Käse.
Mhm. Was darf in der Küche nicht fehlen bei dir im Eischrank? Was ist immer da?
Es ist immer ein Stück Parmesan da.
Mhm. Mm. Mein Gott, wir essen den ganzen Teller, der ist so lecker.
Tomatensauce ist immer da. Immer eine gute Flasche Wein.
Aha, jetzt ist ja Januar.
Mm.
Dry January machst du?
Mm.
Das ist gemein.
Nee, schaffe ich nicht, weil wir noch ein bisschen Urlaub machen im Januar. Aber ich würde auf jeden Fall mal sehen, dass man mal so wenigstens so 2-3 Abende keinen Wein trinkt. Mhm. Man muss es ja nicht immer übertreiben und extrem sein.
Ist ja auch ein großes Thema, Wein jetzt ohne Alkohol. Wird das im Restaurant bei euch schon viel nachgefragt? Und hast du da das Gefühl, es gibt eine Alternative, die wirklich dann auch ein bisschen wie
also
Wein schmeckt?
Ich bin nicht so ein Fan von alkoholfreiem Wein. Ich finde dann eher alkoholfreie Alternativen, ob das auf Teebasis ist oder Fruchtsaftbasis, finde ich spannender. Ich finde, die sind mir immer noch ein bisschen zu süß. Und ist mein persönlicher Geschmack.
Ich habe letztens auch mal gelesen, wie viel Sachen da auch drin sind, die du eigentlich gar nicht haben willst, ne? Von Zucker, um den Geschmack zu kriegen.
Ja, das ist ja leider auch
Zusatzstoffe,
bei oft veganen Ersatzprodukten, wenn man dann mal hinten drauf schaut, was alles drin ist, ist das eigentlich nicht das, was man
also von daher will. Lieber vielleicht wie mit dem Essen, mit dem teuren Essen, ab und zu weniger, aber dafür dann gut.
Genau.
Ne? Cornelia, herrlich. Also du kannst öfter kommen und hier bei uns so lecker kochen. Und jetzt wünsche ich dir schöne Weihnachten und dass du vor allem noch deine Geschenke kriegst. Da musst du jetzt ja los morgen.
Ja, ich werd kreativ. Ich lass mir was einfallen.
Du kannst doch einfach leckere Essen verschenken. Ich würde mich freuen, wenn du einfach... Ne?
Ich werde das hinkriegen.
Schönen Gutschein. Überhaupt Zeit, wissen wir ja, ist das Wertvollste.
Ne?
Also
das
nicht mehr rumrennen, sich nicht verrückt machen, weder mit dem Essen noch mit Geschenken. Ein bisschen Liebe, ein bisschen Zeit. Ist doch so einfach, braucht gar nicht mehr. Danke dir.
Sehr gerne.
Und morgen kommt Alexander Kellner und Lovis Wiefelspütz. Und die beiden sind Weltreisende. Also wenn sie noch eine Anregung brauchen, wo man noch mal so hinreisen kann. Ne? Also ich wette, die beiden machen Lust auf Meer und natürlich auf Berge. Wir freuen uns, wenn sie wieder dabei sind. Gemütlichen Abend. Tschüss.